Also die Sache mit der Bewegung hat sich, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad geklärt. Inzwischen wissen wir viel über die Bewegung und machen einen nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist die Behandlung der Montage. Und das wird heute das Thema sein. Behandlung der Montage bei Deleuze. Ja. Aus dem, was wir schon besprochen haben, wissen wir, wie sich Deleuze die Sache mit dem Film vorstellt, nämlich diese zwei Arten der Bewegung und zwei Arten des Zeitbezuges. Das heißt, wir können entweder die Bewegung verfolgen, einzelne Gegenstände innerhalb eines Ganzen, das heißt eines Ensembles. Dann ist allerdings die Zeit für uns teilbar und auch zählbar. Wir können uns einzelne Bewegungen verfolgen und wir können auch die Zeiträume fixieren. Das sind immer endliche Zeiträume, in denen diese Bewegungen vollzogen werden. Dann ist, wie gesagt, diese Qualität, sich zu bewegen, einem gewissen Gegenstand zugeschrieben. Zum Beispiel ist ein Mensch oder ein Auto, was auch immer, das sich bewegt, aber auch stehen kann. Wir können auch unbeweglich bleiben, wir können auch diese zwei Zustände voneinander unterscheiden. Und das macht von Anfang an die Bewegung endlich, zählbar, numerisch fixiert. Also in dieser Zeit steht das Auto still, in jener Zeit bewegt sich dieses Auto mit dieser oder jener Geschwindigkeit. Das ist eben die Art der Bewegung, die ja prädominant ist im China und die Deleuze allerdings nicht gefällt. Der Grund, warum diese Art der Bewegung Deleuze nicht gefällt, haben wir schon ausgiebig diskutiert. Die zweite Art der Bewegung, die ihm gefällt, ist eben die Veränderung des Ganzen in der Zeit. Wobei die Zeit wird hier als eine unbestimmte und auch unbestimmbare Größe verstanden. Denn das Ganze können wir nicht verfolgen, wir können nicht sagen, das Ganze steht zu dieser Zeit still, zu jener Zeit aber verwandelt sich. Wir können auch die Zeit des Ganzen, und die Zeit des Ganzen ist sozusagen die ganze Zeit. Wir können sozusagen die ganze Zeit nicht zählen, nicht bestimmen. In diesem Sinne, wenn wir über die Verwandlung des Ganzen sprechen, sprechen wir gleichzeitig über die Zeit im Ganzen, über die ganze Zeit. Die Frage ist also, wie kann man nicht auf eine bestimmte Zeit verweisen, die Zeit der Einzelbewegung, sondern wie kann man im Film auf die Zeit als solche verweisen, das heißt auf die Zeit in ihrer grundsätzlichen Unbestimmtheit und Unlimitiertheit. Das heißt die Zeit, von der wir nicht angeben können, wann sie begonnen hat, wann sie endet, sodass Vergangenheit und Zukunft sich sozusagen in dieser Gegenwart des Verweises auf die Zeit als Ganzes einschließen. Wenn ich auf die Zeit als die Zeit in dieser Unbestimmtheit verweise, dann verweise ich gleichzeitig auf die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sowieso. Also die Montage ist für Deleuze eben diese Art, sich auf die Zeit zu verweisen. Die Montage dient für ihn allein diesem Zweck. Und er behauptet, dass es die Arten der Montage gibt, dass es die technische Verfahren der Montage gibt, auf die Anwendung dieser technischen Verfahren im Kino, so viel, wie viele Zeitkonzeptionen wir haben. Das heißt, grundsätzlich, so wie wir philosophisch die Zeit als solche konzipieren, um über die Zeit in einer oder anderen Position immer schon philosophisch sprechen, so praktizieren wir die Montage und so bauen wir dieses Vorgang der Montage in den Film ein. Und für Deleuze gibt es im Grunde vier Arten, die Zeit zu verstehen. Also vier philosophisch fundierte Traditionen der Zeitauslegung. Und entsprechend dieser vier Traditionen der Zeitauslegung fixiert er vier verschiedene Verfahren der Montage im Kino. Und in einer, würde ich sagen, extrem hegelianischen Manier meint er, dass diese Arten der Montage gleichzeitig, und das ist etwas problematischer, aber sozusagen, das ist von Deleuze zu erwarten, als einem eifrigen Leser von Hegel eben, dass diese vier Arten der Montage, die entsprechen, sagen wir, vier nationalen Kinotraditionen oder Filmtraditionen, sodass jede nationale Filmtradition, und es gibt insgesamt in vier, das heißt amerikanische, russische, französische und deutsche, dass jede dieser nationale Filmtradition ihre eigene Art Montage hat. Er behauptet ganz pluralistisch und ganz up-to-date sozusagen postmodern, dass alle diese vier Varianten der Montage gleichwertig sind. Und dass man am Ende des Kapitels und dass man unter ihnen keine Wertung vornehmen kann und keine Hierarchie aufbauen kann und auch nicht sagen kann, eine Montage, dementsprechend auch eine bestimmte Zeitkonzeption, ist besser als eine andere. Das widerspricht aber absolut der faktischen Darstellung, die in diesem Kapitel vornimmt. Die Hierarchisierung ist ja völlig offensichtlich. Es ist ganz klar, dass diese vier Arten der Montage gewisse Stufen bilden, die ja führen eigentlich historisch gesehen oder strukturell historisch gesehen zu einer richtigen Einsicht in die Verfassung der Zeit. Und da es um eine merkwürdige Anwendung der Hegel-Lektüre sich handelt, sagen wir so, es ist zu erwarten, dass eben in der deutschen Tradition die volle Wahrheit erreicht wird. Und so ist es ja auch im Endeffekt. Also wir haben diese vier Arten der Montage. Diese vier Arten der Montage bestimmen vier nationale Schulen und entwickeln sich von amerikanischer über russische, über französische zu deutsch. Und die deutsche ist eben diese Einzige. Na gut, ich möchte jetzt zunächst einmal diese Taxonomie der Montagearten, wie sie Deleuze entwirft, darstellen, dann die Verbindungen, die er herstellt zwischen dieser Art der Montage und unterschiedlichen in der Sache selbst oder in der Philosophie selbst, die Tradition selbst, verankerte Zeitauslegungen zu zeigen und dann das Ganze zu kommunizieren. Deleuze beginnt eigentlich damit, also er beginnt praktisch mit Griffiths. Beginnt mit Griffiths und mit amerikanischer Schule. Und dieser amerikanische, nicht wahr, Hollywoods, ja tendenziell amerikanische Montageauffassung, das ist die niedrigste Stufe, das ist ganz klar. Gleichzeitig ist es aber auch historisch gesehen die Geburtsstunde der Montage als solche. Griffiths hat auch angefangen, als erster über die Montage zu sprechen, wobei, und das ist schon sozusagen etwas problematisch, sicherlich in der Art der Auslegung der Griffiths-Montage bezieht sich Deleuze ganz eindeutig nicht auf Griffiths selber, sondern auf Eisenstein und die Interpretation der Griffiths-Montage bei Eisenstein. Das ist natürlich klar. Er gibt praktisch diese Interpretation 1:1 wieder. Er sagt, dass Griffiths-Montage eine organische Montage ist. Und was heißt die organische Montage? Das heißt Folgendes. Das heißt, wenn ich das Ganze, also Weltganze oder das Ganze als Sein, meinetwegen, als das ganze Sein, ja auch immer man das interpretiert, wenn ich das verstehe als eine Einheit, dann schon, wenn ich sage, es ist eine Einheit, dann ist es sozusagen eine organische Einheit. Eine organische Einheit ist nichts anderes als sozusagen die Einsicht in das Ganze, dass das Ganze ist im Grunde unteilbar. So wie ein Organismus im Grunde unteilbar ist. Ja? Und zwar, wenn wir einen Organismus beginnen zu sezieren, zu fragmentieren, dann stirbt dieser Organismus, wird getötet. Ja? Und zwar, Organismus funktioniert nur als Ganzes. Es gibt allerdings eine wunderbare Erzählung von Octave Mirbeau, auf die sich übrigens Eisenstein auch bezieht in seinen Film theoretischen Schriften, aber nicht auf das Sujet. Das Sujet besteht eben darin, dass die Erzählung Le Jardin de Supplice, einfach, der Garten der Torturen, und es geht darum, dass es sozusagen, es gibt einen chinesischen Garten, in diesem chinesischen Garten wunderbare Spezialisten seines Faches töten die Menschen auf eine wunderbare Weise, nämlich sie fragmentieren diese Menschen, glaube ich, 100 Stücke oder 300 Stücke, ich habe das nicht genau im Kopf, ich habe vor 20 Jahren mehr gelesen. Auf jeden Fall fragmentieren sie ziemlich, zerstückeln sie ziemlich genau. Und noch der 300. oder 1000. oder auch immer Stück dieses Menschen immer noch lebt. Ja. Und das ist ja eine wunderbare. Und die Helden, sozusagen die Erzählung, ja, wollen nicht wahr, diese Tortur über sich ergehen zu lassen und diese sublime Lust, sozusagen diese Tortur zu erleben. Nun, wenn man von dieser, sagen wir, dekonstruktivistischen Erzählung absieht, geht man davon aus, dass das einheitliche Ganze dann als organisch verstanden wird, wenn sozusagen dieser Vorgang der Fragmentierung gleich zum Tode führt. Und das bedeutet, dass wenn die Fragmentierung sich einsetzt, dann muss diese Fragmentierung, sagen wir, kompensiert werden durch die Einbeziehung eines anderen weggelassenen Fragments. Ja? Das heißt, wenn ich sozusagen, das ist wie bei der, meinetwegen, das ist auch ein Standardbeispiel, und zwar von Eisenstein und von vielen anderen Künstlern der klassischen Avantgarde, was sie immer irgendwie fasziniert und motiviert hat, das sind die Bilder, dann ist wirklich noch Licht, ja. Danke. Ja, das ist, ah ja, wunderbar. Danke. Das ist dieser, also die Bilder, die ja hängen, ja nicht wahr, bei den Fleischern. Diese Bilder mit einer Kuh oder mit einem Schaf oder mit einer, welche Tiere gibt es ja noch bei den Fleischern, es gibt viele, aber Kühe vor allem, ja nicht wahr, die ja so fragmentiert werden, ja, die fragmentiert werden, und es ist ja auch gezeigt, in welche Teile diese Kühe zerteilt werden können und wie diese Stücke heißen und was sie kosten. Wenn man sozusagen das Ganze, das Universum so wie eine Kuh vorstellt, ja, und das ist so eine traditionelle indische Vorstellung zum Beispiel, ja, die Inder stellen das Ganze Kuh, dann kann man sagen, dass der typische Kinematografist ist derjenige, der wie ein Fleischer zunächst sozusagen diese Kuh kadriert. Er nimmt zum Beispiel Filetstück und zeigt das. Aber damit die Kuh sozusagen als Ganzes dann doch vor der Augen wäre, dann muss man dann das Stück B zeigen und dann D zeigen und E zeigen und so weiter. Das heißt, alle diese Stücke, die weggelassen werden. Und so entsteht die organische Montage. Das heißt, die organische Montage nach Griffith in der Interpretation von Eisenstein, wiedererzählt von Deleuze, besteht darin, dass man, wenn man ein Stück der Wirklichkeit nimmt, nicht dieses Stück weiterverfolgt, ja, nicht diese Entwicklung dieses Fragments, sondern stattdessen sofort zeigt in einer Montage, wie ist das mit der übrig gelassenen Stück, wie ist das mit diesem Teil, das sozusagen nicht als erstes ausgewählt wird, sozusagen, wenn das Stück A hat, dann kommt das B, ja, wenn noch C bleibt, dann kommt der C und so geht es weiter. Wobei, und das hat Deleuze richtig darauf aufmerksam gemacht, es entsteht bei Griffith aus eine gewisse Hektik, ja, eine gewisse Hektik daraus. Nämlich, man zeigt das Stück A und dann zeigt man Stück B und dann C, aber dann hat man schon Stück A vergessen, also es kommt schnell zu A, dann noch schneller zu B, dann noch schneller zu C und so weiter. Das heißt, mit der Zeit in einem einzelnen Film, in Toleranz, wer den Film gesehen hat, ist ein gutes Beispiel, diese organische Montage führt zu einem schnelleren und schnelleren Wechsel in der Darstellung dieser ausgewählten und übrig gelassenen Partie. Man kann diese Art Montage mit der Termini der Luhmannsche Theorie zum Beispiel auch interpretieren. Ja? Dass man sozusagen markiert ein Teil und ein Teil bleibt unmarkiert. Und die organische Montage besteht darin, dass man markierte Teil zeigt, dann unmarkierten, dann wieder markierten, dann wieder unmarkierten, dann wieder markierten, dann wieder unmarkierten. Und so entsteht dieser ständige Übergang. Und dieser ständige Übergang soll suggerieren oder ständig vor dem inneren Auge, nicht von dem realen Auge, von dem geistigen Auge des Betrachters, immer das Bild des Ganzen wachhalten. So dass man sozusagen nie vergisst, bei keiner Aufnahme, bei keinem Cut sozusagen vergisst, dass man nur mit einem Fragment zu tun hat und sozusagen das Ganze immer vor der Augen hat, oder inneren Augen hat. Das ist eben dieser Verweis auf die Zeit im Ganzen. Also die Zeit im Ganzen wird hier verstanden als die Zeit der Existenz dieses Seienden, dieses Ganzen. Dieses Ganze existiert in einer im eigenen Zeit, wie ein Organismus. Zukunft und Vergangenheit sind grundsätzlich unabgeschlossen, sind offen beide Seiten. Wir können nicht sagen, wann dieses Ganze angefangen hat und wann dieses Ganze endet. Das Einzige, was wir haben, ist eben ständiger Verweis, und dieser ständige Verweis findet auch innerhalb des Filmes, in der Zeit des Filmes statt. Also es ist ein zeitlicher Verweis, aber es ist ein zeitlicher Verweis auf eine andere Zeit und die ist keine Zeit des Films. Sie ist auch keine Zeit der realen Bewegung, der Teilen dieses Films. Sie ist auch nicht die Zeit dessen, was in diesen Teilen, innerhalb dieser Teilen passiert, sondern die Montage als solche und diese ständige Wechselbeziehung zwischen diesen markierten und unmarkierten Teilen des Ganzen. Diese Art Montage, Parallelmontage, ja, sagt die Löwe. Also schnell diese Parallelmontage führt dazu, dass man intelligibel auf der Ebene der Einbildungskraft auf das Ganze verwiesen wird. Und dieser Verweis ist eben dieser Verweis auf die Zeit, die wir eigentlich brauchen. Das heißt, die ganze Zeit oder die ganze die Zeit des Ganzen. Nun gut. Über Eisenstein werden wir in der nächsten Sitzung genau sprechen. Ja, das ist dann klar. Nur ein kurzer Verweis, der einfach nötig ist für die Verständlichkeit der Taxonomie. Deleuze übernimmt die Vorstellung von Eisenstein, dass seine Montage ist ja eine dialektische. Was heißt dialektische? Das heißt, dass wenn ich über eine organische Montage spreche, dann ist diese organische Montage verbunden mit einer Vision, sagen wir, oder mit der Zeitauslegung, sagen wir so, mit einer Zeitauslegung. Als eine homogene Zeit. Sozusagen, das Ganze lebt ständig im Grunde unverändert. Man kann einen Aspekt des Ganzen zeigen, man kann einen anderen Aspekt des Ganzen zeigen, aber das Ganze, die Kuh sozusagen, bleibt immer die gleiche Kuh. Ja? Mit ihr passiert ja nichts. Ja? In diesem Sinne, die Existenz dieser Kuh in der Zeit ist zwar eine offene, aber sie ist auch eine homogene Zahl. Und das ist genau das, was, sagen wir, Eisenstein nicht mag. Er mag eine revolutionäre Zeit. Das heißt die Zeit eines Übergangs. Das heißt eine Zeit, bei der die Kuh plötzlich zu einem Schaf wird, sagen wir mal. Oder zu einem Wolf, oder auch. Oder um ganz traditionelle Metapher zu benutzen, die ja noch, nicht wahr, Aristoteles benutzt. Das ist eine Larve, die nicht wahr zum, Schmetterling. Ja, das ist dieser Übergang, das ist dieser sozusagen Sprung, der dabei wichtig ist, der revolutionäre Sprung. Die Zeit wird also nicht strukturiert als eine homogene, sondern die Zeit zerfällt in homogene Stadien, also die ganze Zeit, als die Lava nach Lava, und die ganze Zeit als Schmetterling, Schmetterling. Und das sind sozusagen die Zeiten, die, sagen wir, Griffes interessiert. Aber Eisenstein interessiert sich für den Sprung, für den Augenblick. Darüber werden wir in der Tat sprechen. Das ist richtig. Das ist richtig, obwohl es ist nicht hundertprozentig so, wie der Deleuze das beschreibt. Ich möchte nicht darauf eingehen, weil wir das tun werden, aber es ist nicht richtig, es ist nicht wirklich so. Zunächst einmal gebe ich einfach wieder, was Deleuze sagt. Und die Kritik in Bezug auf Eisenstein, das machen wir später. Für ihn aber ist das Zentrale bei Eisenstein, dass eben diese Momente des Sprungs, diese Augenblicke, diese absolute Augenblicke, über die Zeit, das dialektische Zeit, viel mehr sagen als diese Perioden der Homogenität. Denn es handelt sich um einen Augenblick, der in diesem Augenblick sozusagen das, die ganze Zeit oder das Ganze der Zeit manifestiert. Inwiefern? Weil dieser Augenblick manifestiert sozusagen das Wichtigste bei der Zeit, nämlich dass die Zeit ist die Zeit der Transformation, dass in der Zeit etwas passiert. Was sozusagen der Montage bei Griffiths vorgeworfen wird, ist, dass bei Griffiths in einem tieferen Sinne, in einem universalen Sinne, in einem ontologischen Sinne kann man sagen, nichts passiert. Die Welt bleibt. Passiert nur das Einzelne, aber nicht die Welt. Die Welt passiert nicht. Und bei Eisenstein, die Welt passiert. Die Welt sozusagen durchläuft unterschiedliche Etappen, verwandelt sich, transformiert sich. Und die Zeit bekommt eine Kraft. Und wird zu einer Kraft, zu der sie bei Griffith nicht ist. Denn wenn wir uns jetzt fragen, warum zunächst einmal Larve und dann Schmetterling? Oder wir fragen uns, warum zunächst einmal eine Klassengesellschaft und dann eine klassenlose Gesellschaft? Ja. Also das ist ein Beispiel, ich war aber davon. Einstein, dann letztendlich ist die Antwort durch die Zeit. Die Zeit zwingt uns dazu, anders zu werden. Und dieser Zwang der Zeit, das Diktat der Zeit, diese Kraft der Zeit, sagt über die Zeit mehr und zeigt diese Zeit als ein dynamisches Prinzip, als eben es bei Griffiths der Fall ist, da ist eben die Zeit passiv und keine lebendige, dynamische Kraft. Nun gut, aber Dialektik, wir wissen, wie ist es mit Dialektik ist. Dialektik ist halt immer noch nicht wahr organisch. Dialektik ist immer noch organisch in dem Sinne, dass ein Organismus zwar durch diese Elan-Vital, durch diese Kraft, reine Kraft der Zeit, unterschiedliche Stadien seines Lebens durchläuft, verliert aber dabei nicht seine Identität. Das heißt, es ist zwar ein Organismus, das zunächst einmal wie eine Larve lebt und dann wie ein Schmetterling, aber es ist das ist der gleiche Organismus, das ist sozusagen das gleiche Wesen. Und indem dieses Wesen durch die Zeit seine Identität durchhält, sichert, sozusagen ist der wahre Sprung, und der wahre Sprung wäre sicherlich für Deleuze der Sprung über den Organismus, über die Identität hinaus, dass dieser wahre Sprung nicht stattfindet. Sondern stattdessen haben wir nur sozusagen Zustände, ja nicht wahr, auch historische Zustände, aber Zustände einer Einheit, Zustände einer Identität, Zustände eines Organismus. Und so ist die ganze Dialektik, ja nicht wahr, bei Hegel. Das sind unterschiedliche historische Etappen und Zustände, aber eines Geistes. Und dieser eine Geist, der bleibt jetzt identisch durch alle Veränderungen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass irgendwie letztendlich sprechen wir dabei nicht über die Zeit, sondern wir sprechen letztendlich über die Ewigkeit. Irgendwie ist dieser Organismus, ist dieses Wesen, das alle diese Etappen in der Zeit durchläuft, dass dieses Wesen gehört nicht hundertprozentig der Zeit selbst, sondern die Zeit bleibt immer noch sozusagen eine gewisse Qualität dieses Wesens. Man kann sagen, es gibt ein Wesen, dieses Wesen ist das Ganze, das ist das Universum, und sozusagen Eigenschaft des Universums ist es, Zeit zu haben, in der Zeit sich zu entwickeln. Nun, aber das Wesen selbst ist außerzeitlich irgendwie. Damit man dann die Zeit als wirklich eine radikale Größe, als etwas, was nicht übersprungen werden kann, als etwas, was nicht von der Ewigkeit abgeleitet werden kann, das nicht mit der Ewigkeit endet. Die Zeit als absolute radikale Größe verstanden wird, muss man sozusagen über die Grenzen der Identität, über die Grenze des Organischen gehen und das machen, nicht wahr, für Deleuze, das macht die französische Schule. Es handelt sich um die Vorkriegszeit. Deleuze spricht vor allem über die Filme von Abel Gance, auch René Clair. Übrigens, er spricht nicht über einen Film, der seine These bestätigt, aber gleichzeitig ironisiert. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Film gesehen haben, das ist der Antrag von René Clair. Der Film beginnt mit der Szene einer Trauerprozession, wenn ich mich nicht irre, oder habe ich mit einem anderen Film verwechselt, ich glaube, ich irre mich nicht, da ist ein Kamel, eigentlich war das statt ein Pferd, die diese Sarg trägt. Und dann kommt so eine Prozession. Und dann beginnt diese Kamel sich schneller zu rennen. Und die Menschen versuchen zunächst einmal mitzurennen, aber das klappt nicht. Und dann irgendwann rutscht dieser Sarg ab und beginnt dann von sich selbst auch weiter zu bewegen. Und was interessant ist, dass gleichzeitig René Clair beginnt in diesem Augenblick zu zeigen, Autos und Züge, alle möglichen Fortbewegungsmittel. Und da stellt sich heraus, dass dieser Sarg, also praktisch diese Leiche, sie bewegt sich viel schneller. Also das ist so ein gewisser Wettbewerb, Wettbewerb der Geschwindigkeiten, und in diesem Wettbewerb gewinnt die Leiche, gewinnt der Tod. Der Tod sozusagen, alle anderen sozusagen Fortbewegungsmittel sind langsamer. Und dann irgendwann stoppt diese Sarg irgendwo auf einer offenen Platz. Und da kommen also einige, die da schnell genug gehabt haben und schauen da rein in diesen Sarg, und dann steht diese Tote auf und bringt sie alle um. Ja. Das ist sozusagen eine negative Auferstehung. Ja. Das ist so eine christliche Offenbarung, die allerdings sich als ziemlich ungesund erweist. Das ist auch eine Parodie auf alle möglichen sozusagen religiösen Traditionen des Abendlandes. Aber warum ich erinnert bin an diesen Film durch Deleuze, ist, dass sozusagen und verwundert bin, dass er diesen Film gar nicht erwähnt, ist das die These des Filmes. Ist die These tatsächlich von Deleuze. Das heißt, die wirkliche Zeit, die wirkliche Bewegung und vor allem die Geschwindigkeit, in Sachen die Geschwindigkeit, ist die Tote und nicht die Lebendige. Das heißt, der Tod bewegt sich schneller. Und das bedeutet, dass alles, was mit dem Tod zu tun hat, bewegt sich auch schneller. Zum Beispiel alle Maschinen, und darüber schreibt auch Deleuze ausgiebig. Ja. Maschinen, Automaten, Ballet, auch in diesem Film von am Trakt von René Clair, gibt es ja auch in den 20er Jahren, die immer wieder hier bewegen. Das Mechanische, die mechanische Zeit, ist sozusagen eine schnellere und effektivere Zeit als die lebendige Zeit. Der Mensch hält nicht mehr aus und stoppt, er bewegt sich nicht mehr. Aber die Maschine bewegt sich immer noch. Und der Tod bewegt sich auch immer noch. Die wahre Bewegung ist eine automatische, marionettenhafte, mechanische Bewegung, die eben in einem Tanz verkörpert wird, vor allem im französischen Film oder in verschiedenen Luna Park-Szenen. Ja? Wer sich erinnert an, die, an das französische Kino der Vorkriegszeit, halbe Film findet statt auf einem Luna Park oder in einem Vergnügungspark mit allen möglichen Geräten, Karussellen und so weiter, die sich ständig drehen und sich ständig bewegen und sehr oft gegen den Willen von denjenigen, die da sitzen zum Beispiel, auf dem Rad oder was. Und dazu rechnet auch die Lösung, das ist im Grunde eine scharf, das ist eine scharfsinnige Bemerkung. Sehr vieles passiert auf dem Fluss im französischen Film. Und die berühmtesten Filme von Hugo und vielen anderen sind die Filme über einen Fluss. Und dieses fließende Wasser, das ist auch das mechanische Wasser sozusagen. Das ist das mechanische Fließen, das hier thematisiert wird. Das heißt, der Fluss wird verstanden nicht als etwas, was meinetwegen unterschiedliche Orte der Erde vereint oder sozusagen allein macht untereinander, sondern der Fluss wird verstanden als Fluss des Lebens und der Fluss des Lebens wird verstanden als etwas, was mechanisch einfach weiterträgt. Ja? Die Menschen sterben da oder werden geboren, sie leben so oder sie leben anders, aber das Wasser fließt immer gleich. Ja? Und das ist eben diese mechanische, gleichbleibende Bewegung, diese mechanischen Prozesse, die auch dort weiterlaufen und das heißt auch dort zeitlich sind, zeitlich bleiben, wo der Mensch schon längst gestorben ist und nicht mehr mithalten kann. Und also die nächste Stufe der Montage ist eben diese mechanische Montage, diese Montage der mechanischen Bewegung. Man fragt allerdings schon an dieser Stelle, ist das überhaupt eine Montage? Das heißt, inwiefern es eine Montage ist. Das würde ich sagen, das sagt Deleuze nicht, dass diese Montage ist eine metaphorische Montage, sagen wir so. Das heißt, es wird montiert nach dem metaphorischen Prinzip. Und man kann ja sagen, dass man im Grunde einfach, wenn die Metonymie und Metapher zwei Varianten gibt, überhaupt die Dinge miteinander zu verbinden. Es ist bekannt, es gibt keine andere Variante. Metonymie, das heißt die Verbindung durch die Nachbarschaft in Zeit und Raum. Und das zeigt man durch die kontinuierliche Bewegung der Kamera. Das heißt, man bewegt sich von einem Gegenstand zu einem anderen Gegenstand, der in der Nahbarschaft zu der ersten Gegenstandsbewegung. Ja, und die Montage ist die dann metaphorische. Das heißt, man zeigt nicht das, was in der zeiträumlichen Nahbarschaft liegt, sondern das, was zwar vielleicht irgendwo anders liegt, aber in einem oder anderen Sinne gleich aussieht. Ja. Und wenn man Deleuze Glauben schenkt, dann sieht alles im französischen Film nach einer mechanischen Bewegung aus. Das heißt, was auch immer gezeigt wird, es wird gefunden, eine mechanische Bewegung, eine automatische Bewegung, eine unmenschliche Bewegung in diesem Sinne, die ja als Metapher diese Szene dient und wird zu dieser Szene montiert. Und durch diese Montage wird diese Szene, die vielleicht eine lebendige Szene ist, vielleicht eine reale Szene, vielleicht sogar eine sentimentale Szene oder wer auch immer, sie bekommt immer so einen Kommentar und dieser Kommentar, dieser metaphorische Kommentar bringt uns dazu, diese Szene wiederum als ein Teil einer mechanischen Fortbewegung zu erleben und zu interpretieren. Das heißt, aber das steht, wie gesagt, nicht bei Deleuze, das heißt, die Montage im französischen Film, wer diese Montage beschreibt, ist erstens eine metaphorische und in diesem Sinne kompensatorische in Bezug auf die Metonymie der üblichen Kameraführung. Und zweitens, es handelt sich immer um die gleiche Metapher, eben die Metapher der mechanischen Bewegung. Nun, was zeigt aber diese Metapher? Es ist eigentlich die Metapher von was? Oder man kann so sagen, welche Zeitauslegung liegt dieser Metapher zugrunde? Wenn die Montage so aussieht, dann was ist diese fundamentale Zeitauslegung? Wir hatten eine organische Zeit, wir hatten homogene organische Zeit, wir hatten eine dialektische Zeit. Und diese Zeit ist die Zeit des mathematisch Erfahrenen. Dieser Begriff des mathematisch Erfahrenen kommt, nicht wahr, aus der dritten Kritik von Kant. Und ich werde praktisch die ganze übrige Zeit bei diesem oder beim Begriff des Erfahrenen praktisch verweilen, weil dieser Begriff zentral sich als zentral erweist für Deleuze. Nun, Kant sagt Folgendes, und das ist ja auf der einen Seite offensichtlich, auf der anderen Seite vielen Missverständnissen ausgesetzt. Sein Beispiel ist der folgende, also ein von seinen Beispielen. Man kommt zum Beispiel in die Berge und da kommt zu einem Sturm, zu einem Unwetter und man hat das Gefühl, man ist verloren. Das kann auch passieren auf dem Ozean. Und in diesem Augenblick, in dem man dieses Gefühl hat, man ist verloren, plötzlich kann man, aber nur in diesem Augenblick, nicht davor, nicht danach, kann man das Erfahrene erleben. Und was ist das Erfahrene in diesem Fall? Wenn ich auf die Berge nehme, oder Ozean, Berge und Ozean, das ist etwas ganz Großes. Was mein Körper zum Beispiel, meine Fähigkeit um Vielfaches übersteigt. Ich bin klein und die Berge sind sehr groß. Oder Ozean ist sehr groß. Das ist der Grund, warum ich mich fürchte und Angst habe, im Ozean unterzugehen oder in den Bergen abzustürzen. Oft kommt man zu der Einsicht, zu der falschen Einsicht. Und das ist ja unzählige Male dann wiederholt, dass Berge, dass die Berge und Ozean und so weiter, dass die erhaben sind. Die sind erhaben, weil sie für mich gefährlich sind. Das heißt, es wird eine Identität gesetzt oder wird gleichgesetzt das Erfahrene und das Gefährliche. Man sagt, Berge sind gefährlich, Ozeane sind gefährlich, deswegen sind sie erhaben. Das ist absolut nicht die kantianische Position. Und ich muss ja sagen, dass Deleuze die kantianische Position im Unterschied zu vielen anderen richtig wiedergibt. Ja, in diesem Sinne. Die kantianische Position ist folgende. Er sagt, die Berge sind zwar größer als ich und Ozean ist zwar größer als ich, aber sie sind Teile meines Vorstellungsvermögens,